Herzlich willkommen zum Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und heute gibt es wieder eine Special-Folge für euch. Und zwar habe ich einen ganz tollen Gast, die Yvonne Senn, die Money Coach ist und heute mit uns über das Thema Geld sprechen wird und was Geld mit der Beziehung zu uns selbst zu tun hat, mit unserem eigenen Selbstwertgefühl und wie es einem gelingen kann, eine bessere Beziehung zu Geld aufzubauen. Ich habe ganz, ganz viel tolle Gedankenanstöße aus diesem Gespräch mitgenommen und ich bin mir sicher, dass du auch eine Menge für dich mitnehmen kannst und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz, ganz spannenden Gast hier im Podcast Happy, Holy and Confident und ich freue mich total, denn es geht um das wunderschöne Thema Geld und ich habe die Yvonne Senn bei mir als Gast, die Money Coach ist und die uns heute ganz viel darüber erzählen wird, ja, was es eigentlich so mit dem Geld auf sich hat und wie man auch vielleicht besser mit Geld umgehen kann und woran es vielleicht liegen könnte, dass man gerade vielleicht nicht so viel Geld hat. Und jetzt erstmal, hallo Yvonne.
Hallo Laura.
Hi. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch heute.
Ich mich auch.
Magst du noch mal ein bisschen erzählen, wer du bist, was du machst und wie du zum Money Coach geworden bist?
Ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, Yvonne Senn. Ich komme aus Hamburg und ich habe ursprünglich mal BWL mit Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen und Marketing studiert und danach mich immer von meinen Leidenschaften beruflich treiben lassen, ich habe in der Werbung ganz lange gearbeitet und im Verlag und bin auch nebenbei noch Übersetzerin. Und wie man immer zu solchen Berufen kommt, durch eigene Probleme. Ich habe fast mein ganzes Leben als Freiberuflerin gearbeitet und da hat man ja immer das gut und gern mit dem Finanzamt zu tun und irgendwann, ich merkte schon immer, ich habe mit meinem Geld, also es hat irgendwie immer so gerade eben gereicht, aber eigentlich war mein Dispo schon immer mein zweites Gehalt.
Okay.
Zweimal, ich habe Mitte des Monats gesehen, oh, 0 Euro, dann habe ich jetzt noch 3.000. Und habe mich immer gefragt, woher das kommt, aber irgendwie dachte ich, das scheint so üblich zu sein. Oder ich bin die Einzige, die mit ihrem Geld nicht klarkommt. Also das waren die beiden Varianten, die ich hatte. Und da ja nie jemand über Geld redet, wusste ich auch nicht, dass das durchaus normal ist, wie ich mich verhalten habe. Mhm. Aber das ist halt nicht normal sein muss.
Ja, und vor allen Dingen, dass es ja auch nicht die angenehme Variante ist, ne? Das ist, fühlt sich ja auch nicht so gut an, immer nicht zu wissen, wie viel am Ende des Monats noch da ist.
Nee, das ist so ein bisschen, finde ich, diese Geldsorgen, das ist so ein bisschen wie in dem so einer Autobahn wohnen. Irgendwann hört man das zwar nicht mehr, aber es ist halt immer konstant da, diese Sorge.
Unterschwellig, ja.
Und die nimmt halt großen Einfluss auf unser Leben und raubt einem ziemlich viel Energie, auch wenn man das erst merkt, wenn man das Problem nicht mehr hat. Mhm. Bis dahin kommt es einem halt so normal vor. Und dann kam halt eines Tages vor 6 Jahren ein Schrieb vom Finanzamt, der mich komplett aus der Bahn geworfen hat. Also mein tolles Kartenhaus, was immer funktioniert hat, ist da zusammengebrochen, weil die halt eine knapp 20.000 Euro auf einmal von mir haben wollten. Und ich da das schöne Wort nachträgliche Vorauszahlung gelernt habe.
Okay.
Das war der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt ist vorbei, jetzt verliere ich alles, was ich habe und werde irgendwie mit meinen Hunden auf der Straße leben. Und da habe ich durch wirklich einen großen Zufall bin ich auf Meadow DeVore gestoßen. Die ist war ein Money Coach in den USA. Und auf ihrer Website hatte sie für $5 ihr Buch runterzuladen. Und das habe ich getan und habe das so in 2 Tagen verschlungen und dachte, oh mein Gott, ich bin nicht alleine. Es gibt ganz viele Leute auf der Welt, denen es so geht. Oder zumindest Meadow geht es so. Und sie hat es geschafft, da rauszukommen. Und dann fing kurz danach zum Glück bei ihr so ein Coaching an, dass ich dann 3 Monate mitgemacht habe. Und ich habe gemerkt, wie viel in diesen 3 Monaten sich bei mir geändert hat in meinem Verhältnis zum Geld. Mhm. Und auch wie viele Leute, das war eine Gruppe, die wir gecoacht haben, und wie viele Menschen die gleichen Probleme haben wie ich. Und das ist ja bei Geld leider ein bisschen anders als bei Gewichtsproblemen. Die sieht man einem ja an. Geldprobleme sieht man einer anderen nicht an. Und deswegen hat man auch immer das Gefühl, wow, wieso kriegen alle anderen das hin, nur ich nicht?
Ja, das, ja.
Es ist ja allein.
Und dann traut man sich auch nicht so richtig darüber zu sprechen, weil man denkt, man ist der Einzige, der dieses Problem hat, ne? Alle anderen schaffen es, nur man selber nicht.
Genau.
Man denkt, ist das ja so ein Teufelskreis, ne?
Ja, man hat ja das Gefühl, bin ich zu blöd oder das kann doch nicht sein. Also es ist halt sehr viel Scham, die da hochkommt, dass man das nicht schafft. Und bei mir mit meinem Background im BWL natürlich doppelt, weil ich habe für kleine Agenturen auch die Finanzen gemacht und das hat alles super funktioniert und selber zu Hause habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt. Also das war hart, naja, aber dann habe ich halt dieses Coaching selber mitgemacht und habe gedacht, okay, dieses Gefühl, diese Freiheit, was ich auf einmal erlebt habe, ich möchte, dass es ganz, ganz vielen Leuten so geht. Und dann habe ich bei Meadow eine Ausbildung gemacht und habe nebenbei noch andere Ausbildungen und Trainings und sowas gemacht. Und eines Tages habe ich mich hingesetzt und habe meinen ersten Blog geschrieben zu dem Thema und meine WordPress-Seite damals aufgebaut. Und gesagt, ich biete das jetzt einfach mal an. Und es war interessant, in dem Moment, wo ich angefangen habe, mal zu sagen oder anzudeuten, was für Probleme ich damit hatte, habe ich ganz oft diese Reaktion gehabt, oh mein Gott, dir geht das auch so. Ich dachte, ich bin die Einzige. Mhm. Und da wusste ich halt, dass das wichtig ist, in diesem Bereich wirklich was zu tun und dieses Schweigen um das Thema Geld zu brechen. Und wir kriegen Geld nicht beigebracht, den Umgang damit nicht. Wir kriegen nur beigebracht, wie man mit Zahlen umgeht. Aber Zahlen sind halt nicht das Entscheidende beim Geld, sondern die Gefühle und Gedanken, die wir haben, die sind das, was unsere Geldgeschichte beeinflusst. Und deswegen bin ich auch kein Finanzberater oder sowas, sondern ich kümmere mich halt wirklich um die emotionale Seite der Beziehung zum Geld. Und das hat ganz, ganz viel mit Selbstliebe und Selbstwertgefühl zu tun. Sodass ich eigentlich, sag mal, 90% der Zeit rede ich mit meinen Kunden gar nicht über Geld.
Ja, und das fand ich so interessant. Ich habe dich ja vor 2 Jahren selber bei einem Vortrag kennengelernt, bei einer Konferenz. Und ich fand diesen Ansatz so wahnsinnig interessant, dass du eben Geld mal so entmystifiziert hast und gleichzeitig aber auch, dass du eine ganz andere Perspektive darauf eingenommen hast, ne? Wo es jetzt nicht darum ging, okay, wie verdient man Geld? Weil ich glaube, wir alle wissen, wie man Geld verdient. Aber die Frage ist ja dann, also zum einen, wie behält man Geld? Ja. Und warum geht Geld halt so schnell wieder weg? Ja. Und warum bleibt es nicht? Ja. Und dass das eben, ja, wie immer ganz viel mit unserem eigenen Bewusstsein zu tun hat, wie wir über Geld denken, also welche Glaubenssätze wir auch zu Geld haben. Und das fand ich damals interessant, weil du hast ja dann dieses Modell entwickelt und damals auch vorgestellt, was du uns ja gleich auch vorstellen wirst.
Ja.
Ja, wie man eben sozusagen eine bessere Beziehung zu Geld aufbauen kann und dass das letztlich eben wie alles im Leben eigentlich nur was auch mit der Beziehung, die man zu sich selbst zu tun hat, ne? Das fand ich so faszinierend. Und ich habe letztens auch selber in einem Podcast mal ein ganz, ganz interessantes Zitat gehört und mir mir schwang das so lange noch im Kopf nach. Und zwar hatte er gesagt, das war ein englischsprachiges Interview und er sagte, Money itself is neutral. Money ist einfach nur wie so gasoline to your passion. Also je nachdem, was du für eine Leidenschaft hast, je nachdem, was deine Begeisterung ist, dahin wird dein Geld eben auch wieder fließen. Also wenn du zum Beispiel jemand bist, der total der gerne hilft und der gerne Gutes tut und der gerne viel gibt, dann wird eben dein Geld auch sozusagen einfach Gasoline, also Treibstoff oder Benzin sein, um auch mehr geben zu können und dahin fließen. Und wenn du aber jemand bist und deine Passion ist halt nur feiern und irgendwie Geld für Statussymbole auszugeben und so weiter, dann fließt halt Geld dahin. Aber Geld an sich ist neutral. Geld fließt einfach nur dahin, wo du es hinlenkst.
Ne? Ja, also das ist, Geld kann ja nichts.
Ja.
Also ich meine, das beste Beispiel ist immer, versuch mal mit einem 500-Euro-Schein in Hamburg, in Deutschland, irgendwas zu bezahlen.
Ja.
Es funktioniert nicht. Das heißt, das Geld an sich hat keine Macht, sondern es kann erst in dem Moment seinen Zweck und Sinn erfüllen, wenn sich zwei Leute über die Geschichte einig sind, die sie sich über dieses Geld erzählen.
Ja, und den Wert.
Wenn ich halt der Meinung bin, 500,
genau, ist, ne?
Ja, wenn ich halt der Meinung bin, 500 Euro sind viel und der andere Moment, ich kann den nicht annehmen, dann ist da einfach nichts. Und wir laden das mit unseren Gedanken und mit unseren Taten halt auf. Und ganz viel ist halt gesellschaftliche Prägung. Also man hört ja auch oft so, Geld verdirbt den Charakter zum Beispiel. Mhm. Und ich bin aber der Meinung, Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern Geld verstärkt den Charakter, den du eh schon hast.
Genau, das meinte ich mit diesem, das ist, Geld ist wie Gasoline for your passion. Also genau. Da, wo du eh schon bist, damit wirst du mit Geld mehr tun können. Absolut. Und Geld an sich ist ja eigentlich, wenn du eben jemand bist, der gerne Gutes tut, dann das Beste, was dir passieren kann, weil umso mehr kannst du Gutes tun.
Ganz genau. Und das ist eine Übung, die ich zum Beispiel auch in meinen Workshops immer mache mit den Leuten. Und die könnt ihr auch zu Hause einfach mal machen. Gerade wir Freiberufler haben oft ein Problem damit, und Frauen sogar noch mehr als Männer, das richtige Honorar für unsere Leistung zu verlangen. Wir denken, oh, wir wollen auch niemandem was wegnehmen und irgendwas kann sich doch keiner leisten. Und da mache ich immer so eine kleine Übung, dass ich sage, wer würde davon profitieren, wenn du mehr Geld hättest? Und das klingt immer am Anfang wie eine Fangfrage, so, ja, ich, sonst niemand. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der, wie wir alle, die das hier hören, sind, schätze ich mal, der immer einen Teil seines Geldes an andere Menschen gibt, und sei es für Dienstleistungen oder sonst was, der wird dann, wenn er mehr Geld hat, mehr davon geben. Also wenn ich immer 10% im Schnitt gebe, dann sind diese 10% halt einfach mehr. Ja. Und wenn ich sage immer das Beispiel von mir, wenn ich jetzt mehr Geld hätte, dann könnte mein Gärtner irgendwie jeden Monat kommen, anstatt nur zweimal im Jahr. Damit hätte, das wäre so die erste Ebene, aber wenn er öfter zu mir käme, dann könnte er vielleicht seinen Mitarbeiter über den Winter auch anstellen. Ja. Und damit könnte der Mitarbeiter vielleicht seiner Tochter Geigenunterricht finanzieren. Und damit hätte der Geigenlehrer auch noch was davon. Also das ist so ein bisschen wie so eine buddhistische Dankbarkeitsmeditation, dass ich mir auch wieder überlege, wer würde alles davon profitieren und wie weit geht das dann weiter runter? Wer dann in der nächsten und übernächsten Ebene auch noch davon profitiert.
Ja, total. Ist halt auch immer eine Frage, ne? So von welcher Perspektive schaut man auf Geld, ja? Und was es kann. Absolut, absolut.
Und so sehe ich halt, dass Geld mich mit ganz vielen Leuten verbindet, anstatt das Geld einander trennt, wie man ja immer sagt. Ja. Das tut es halt nicht, wenn ich es richtig einsetze. Und so wie alle Energie, und Geld ist ja auch nur Energie, muss sie halt fließen.
Ja.
In und zurück und darf sich nirgendwo stauen.
Ja, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Magst du mal ein bisschen von dem Modell erzählen, das du entwickelt hast?
Ja, ich habe im Zuge meiner ganzen Arbeit kam auch immer wieder halt auf das Beziehungsprobleme bei meinen Klienten und auch bei mir da waren, die in das Thema Geld mit reingespielt haben. Und irgendwie hatte ich dann mal überlegt, was macht denn eigentlich eine wirklich gute Beziehung zum Geld aus? Und da bin ich dann erstmal drauf gekommen, was macht denn eine wirklich gute Beziehung zu einem Partner aus? Und deswegen heißt das Programm auch Treating Your Money Like a Lover.
Das ist cool,
dass man sich einfach mal überlegt, wie würde sich Geld verhalten oder wie würde ich mich verhalten, wenn ich mein Geld wie meinen Partner mal betrachte, und würde sich dann das Geld auch anders verhalten mir gegenüber? Und da bin ich dann auf 6 Säulen oder 6 Zutaten gestoßen, die meiner Meinung nach für jede wichtige, tiefe und innige Verbindung zwischen zwei Menschen wichtig sind oder einfach die Basis bilden. Und dann habe ich mir diese 6 Zutaten angeguckt und habe überlegt, ob die auch funktionieren, wenn ich die auf die Beziehung zu mir selber anwende. Und habe festgestellt, ja. Das ist auch ganz wichtig, weil die Beziehung zu uns vernachlässigen wir auch gerne, was dann wiederum oft zu Geldproblemen führt. Und als letztes habe ich dann geguckt, was passiert denn, wenn ich diese 6 Zutaten auf meine Beziehung zum Geld anwende, und habe festgestellt, es ist tatsächlich immer das Gleiche. Wenn ich mich an diese 6 Punkte halte, in der Beziehung zu meinem Partner, zu mir und zu meinem Geld, kann ich meine ganze Welt sozusagen ändern und entspannter machen.
Richtig, richtig gut. Ich bin gespannt. Du fängst ja jetzt wahrscheinlich an mit der ersten Säule. Dann,
genau.
Oder? Okay, cool.
Das Schöne ist, dass als ich dann die 6 Säulen zusammen hatte, habe ich mit den Buchstaben rumgespielt und habe festgestellt, wenn man sie in die richtige Reihenfolge bringt, dann ergeben sie sogar noch das schöne Wort relate, also miteinander in Beziehung stehen. Und dann wusste ich, okay, das das funktioniert. Und deswegen, das ist, die erste Säule ist Respekt. Hm. Also wir kennen das alle und das ist ob nun mit unserem Partner oder auch mit dem Chef oder so. Wenn wir den anderen Menschen nicht wirklich respektieren, dann wird dort keine gute Beziehung. Also der Respekt muss halt da sein für den anderen.
Ja, absolut.
Was wir aber oft vergessen dabei, ist, dass wir auch uns selber weiterhin in einer Beziehung respektieren müssen. Ich kenne ganz viele Frauen, und dazu gehöre ich auch, die in einer Beziehung gerne sehr viel Respekt ihrem Partner gegenüber haben und sagen, ja, ja, gut, wenn er das so machen möchte, dann soll er das so machen, auch wenn das gegen die eigenen Grundsätze vielleicht manchmal verstößt. Mhm. Und ich hatte mal so ein Beispiel, eine Freundin von mir, die ist Vegetarierin und die hatte dann einen Freund, der war Jäger.
Oh.
Und das fand ich aber ganz großartig bei den beiden, dass sie nicht versucht haben, den anderen zu ändern, sondern sie hat respektiert, dass er jetzt auf die Jagd geht und dass er Fleisch isst und er hat respektiert, dass sie Vegetarierin ist. Mhm. Aber dann kam noch eine Stufe dazu, dass er halt immer nach der Jagd irgendwie nach Hause kam und alles erzählen wollte. Okay. Und da hat sie dann festgestellt, dass das für sie zu viel ist, dass sie das nicht erträgt. Und hat sich dann mit ihm hingesetzt und gesagt, weißt was, ich liebe dich und ich akzeptiere und respektiere, was du tust, aber ich ertrage das nicht wirklich, das ist mir zu viel. Und deswegen schlage ich vor, wenn du von der Jagd nach Hause kommst, setzen wir uns 10 Minuten hin und du kannst mir die Highlights deines Tages erzählen, aber dann ist auch Schluss. Hm. Und das ist das, was ich mit dem Respekt für einen selber meine. Dass man halt auch sagt, okay, das geht mir zu weit.
Ja.
Und hier muss ich respektieren, dass das für mich zu viel ist, anstatt einfach nur meinen Partner ständig zu unterstützen und dabei mich selber zu vergessen.
Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also auch dieses sich bewusste Abgrenzen, wenn man merkt, so, das ist jetzt, das geht mir hier irgendwie zu weit, das tut mir nicht gut. Also genau. Da eben wirklich auch zu lernen, Nein zu sagen, ne?
Und das hat halt nichts mit mangelnder Liebe für den anderen zu tun, sondern es hat was mit der Liebe für einen selber zu tun.
Ja.
Und damit tun wir uns ja alle immer ein bisschen schwer. Aber ich habe halt festgestellt, dass wir, wenn wir uns selber nicht respektieren, auch oft Probleme mit Geld haben. Also bei meinen Klienten höre ich oft auch anhand der Sprache schon, wie sie über Geld sprechen. Das sind alles Sachen, die würden sie auch so über sich sagen. Oder die sagen sie zu sich sogar im stillen Kämmerlein. Und das sind so Sachen wie, es ist nie genug und ich will mich nicht damit beschäftigen oder ich habe Angst davor. Das ist dann, wenn man weiterspricht oder weiterfragt, kommt dabei oft halt dieses Gefühl raus, ich bin nicht genug. Mhm. Und ich habe Angst vor meinem Leben, meinen Wünschen und ich will mich nicht mit meinen Problemen beschäftigen.
Ja, es ist total interessant, dass man das so, dass das so spiegelt, ne? Das ist faszinierend.
Ja, also ich finde die Sprache, ich meine, gut, jetzt bin ich ja nun auch noch Übersetzerin und liebe die Sprache und den Umgang damit. Und es ist unglaublich faszinierend, wie sehr die Art und Weise, wie wir reden, uns beeinflusst.
Absolut.
Also gerade mit uns selber reden auch.
Absolut. Dieser innere Dialog und absolut, Sprache ist so mächtig, so, so mächtig. Ich sage auch immer, also das ist ja auch, was ich meinen Coaching-Klienten immer sage, auch wenn du dir selber ein Versprechen gibst, also wenn du dir selber dein Wort gibst und es dann nicht hältst, dann ist es eben auch so, hat das so einen starken Effekt auf dein eigenes Selbstvertrauen, weil jedes Mal, wenn du dein Wort brichst, dann vertraust du dir jedes Mal ein Stückchen weniger.
Ja.
Und da eben auch wirklich mal zu lernen, wie mächtig Sprache ist.
Ja, und da achtsam auch zu sein und zu sagen, wie rede ich überhaupt über mich?
Ja.
Wie rede ich über mein Geld?
Ja.
Und wenn man sich dann vorstellt, wenn ich so über meine beste Freundin reden würde, wie ich über mich oder mein Geld rede, wie oft wird die mich denn noch besuchen kommen?
Ja, ja. Und ich finde es auch sprachlich so interessant, wenn man jemandem fragt, was verdienst du?
Mhm.
Und die Leute dann ja sozusagen sagen, was sie monetär in dem Sinne verdienen, aber dieses, was verdienst du, ja für viele auch wirklich ausdrückt, was verdiene ich zu bekommen, zu erhalten?
Ja.
Ne? Und da haben ja viele auch ein ganz großes Problem mit, wirklich das einzufordern und zu sagen, ich verdiene für das, was ich tue, so und so viel Geld. Weil es einfach ein wahnsinniger Wert ist, den ich hier schaffe für die Menschen.
Ganz genau. Und dieses Wertvollsein, das zu erkennen, das ist halt der erste Schritt. Und wie gesagt, man kann sich da ganz gut orientieren, wie es dabei entsteht, wenn man halt A, aus einer Sprache achtet und B, auch nochmal ein bisschen guckt, wie sieht's eigentlich da aus, wo ich mich mit meinen Geldsachen beschäftige. Also bei ganz vielen ist es, ne, die große Kiste, wo alles reingeschmissen wird und einmal im Jahr versucht man fürs Finanzamt das zu ordnen oder hat irgendwo vollgestopfte Schubladen oder macht das irgendwo in der Ecke am Küchentisch. Das sind alles Orte, wo ich meine Freundin nicht mit hinnehmen würde, um mich eine Stunde mit ihr hinzusetzen und gemütlich zu reden. Und dann sollte ich das auch mit meinem Geld nicht tun.
Absolut. Ich finde, das war schon ein erster richtig guter Hinweis. Also mit der Sprache auch einfach mal achtsam zu sein. Wie spreche ich über mich und wie spreche ich über Geld? Und gibt es da einen Zusammenhang, ne?
Ja.
Da einfach sich da auch mal so zu beobachten, wertfrei zu beobachten. Einfach mal schauen, wie läuft da eigentlich mein innerer Dialog ab? Und was glaube ich auch über Geld, ne? Wie Geld ist, wie spreche ich über Geld?
Ja, und von wem habe ich das gelernt, was ich über Geld denke? Und ist das wirklich was ich glauben möchte? Oder habe ich das einfach übernommen aus meiner Kindheit und Jugend und nicht weiter darüber nachgedacht? Und das treibt mich jetzt immer noch an.
Ja, absolut. Absolut. Weil ich glaube, die Familie und das soziale Umfeld, in dem wir aufwachsen, das hat schon einen wahnsinnigen Effekt darauf, wie wir später über Geld denken.
Naja, das ist ja der einzige Ort, wo vielleicht ein bisschen was zu dem Thema mal hochkommt. Und sei es nur, dass wir unsere Eltern beobachten oder unsere Großeltern, wie die mit dem Thema umgehen und unsere eigenen Schlüsse daraus ziehen, die vielleicht als Sechsjährige nicht unbedingt die sind, die Erwachsene gemeint haben, aber bei mir war das ich habe zwei total widersprüchliche Sachen aufgenommen, die ich in meiner Arbeit gelernt habe. Das eine war, man muss hart arbeiten und viel Geld verdienen, aber man darf auf keinen Fall reich sein. Da habe ich immer richtig viel Geld verdient und es auch richtig schön ausgegeben und war A-Student in beiden Fächern.
Ja, aber das ist dann halt auch so paradox, ne, was man dann für sich dann mitnimmt.
Ja,
das ist halt
dieses
Faszinierende. Ja, absolut. Total interessant.
Und da kommen wir dann eigentlich gleich schon zur nächsten Zutat, und das ist Empathie, weil wenn wir diese Sachen an uns entdecken, dann neigen wir wiederum dazu, uns dafür zu geißeln und uns zu sagen, oh mein Gott, wie konnte ich denn so dumm sein, und uns dann wieder davon runterziehen zu lassen. Und für mich ist Empathie ist halt für mich Mitgefühl und nicht Mitleid, ne? Und Mitleid ist das, was wir aber meistens tun. Wir leiden mit dem, was wir uns dann da im Kopf werfen und lassen uns weiter runterziehen. Und Mitgefühl ist einfach für mich, oder Empathie, den Raum zu halten, damit diese Gefühle hochkommen können, und sie mir dann anzugucken und zu entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht und was muss ich tun, wenn ich das nicht möchte.
Ja.
Für mich sind Gefühle halt nicht gut oder schlecht, sondern sie fühlen sich nur gut oder schlecht an. Und ihre Wichtigkeit und die Botschaft, die sie haben, oder alle Gefühle haben eine Botschaft für uns, und die ist immer gleich wichtig. Die ist nicht schlecht oder gut, sondern die ist einfach eine neutrale Botschaft, die ich mir angucken kann, und dann kann ich entscheiden, was ich damit anfangen will. Will ich weiter in die Richtung gehen oder nicht? Und bei guten Gefühlen wollen wir natürlich gerne weiter in die Richtung gehen, aber bei schlechten Gefühlen sollten wir dann gucken, wie sind wir hier hingekommen? Wo kommt dieses schlechte Gefühl her? Und will ich das überhaupt weiter haben?
Ja, das sind, glaube ich, zwei ganz wichtige Sachen, die du gerade gesagt hast. Also das eine, dass unsere Gefühle an sich eben wie so unser GPS-System sind. Also dass uns das ja auch immer anzeigt, so die Richtung ist gut, ja, weiterfahren, die Richtung nein, umdrehen, turn around, so U-turn now, je nachdem. Und das andere, das hattest du ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen, so dieses Thema dann auch Scham und Angst, das sind ja oft so Gefühle, vor denen wir ja dann auch weglaufen. Und die wir dann nicht fühlen wollen. Und dann wird das immer schlimmer. Und dann werden die Geldsorgen immer größer und die Scham immer größer und die Angst immer größer. Und dann ist es ja wirklich so wie so ein Strudel nach unten.
Ganz genau. Und dann wird es halt immer schwieriger. Also wenn ich merke, ich kriege Angst oder ich habe Angst vor meinem Geld oder dem Thema, wenn ich da einfach innehalte und das tue, was die Angst mir eigentlich sagt, weil frei fließende Angst ist nicht schlimm. Also alle frei fließenden Gefühle sind nicht schlimm. Aber wenn ich mich traue, innezuhalten und zu sagen, okay, was ist denn das, dann ist das genau das, wozu die Angst mich einlädt. Die sagt, pass mal auf, du bist für das, was du gerade angehen willst oder was dir gegenübersteht, noch nicht bereit. Dir fehlt noch irgendetwas, um damit umzugehen. Deswegen halt inne, atme tief durch und überleg, was du brauchst, damit du diese Aufgabe bewältigen kannst. Ja. Und genauso ist es bei der Scham. Das ist halt ein Gefühl, das sagt mir, dass ich meine eigenen Grenzen durchbrochen habe. Mhm. Und auch da ist dann die Frage, welche Grenze ist das und warum habe ich das gemacht? Mhm. Wir haben ja meistens Gründe dafür. Und wenn wir uns die Gefühle wirklich, wenn wir uns trauen, die zu fühlen und anzugucken und nicht gleich hektisch jetzt was unternehmen zu wollen, sondern uns Zeit lassen, dann merken wir halt, dass die Basis eines jeden Gefühls ganz tief unten ist immer die Liebe für uns. Ja. Und deswegen, alle Gefühle sind liebevoll für uns und sie wollen uns einfach nur auf den richtigen Weg helfen.
Absolut. Das ist ja so, du kennst vielleicht dieses das innere Team von Friedemann Schulz von Thun. Das ist auch so eine Coaching-Übung, wo man sich sozusagen einfach mal anschaut, welche inneren Stimmen es so in einem gibt, so das innere Team, wer da eigentlich so bei einem mitspielt. Und das ist halt immer so faszinierend zu sehen, weil wir alle haben ja so die Angst und die Zweifel und die Sorgen und so weiter. Und wenn man sich die dann aber mal anschaut, ist sozusagen dann immer auch die eine Frage, und welche positive Absicht hat diese Stimme für dich? Und jede von diesen inneren Playern, von diesen inneren Anteilen von uns, hat immer eine positive Absicht für uns. Und ich glaube, das hilft dann eben auch aufzuhören, da so gegen anzugehen und die so wegzudrücken und zu sagen, oh, ich will die nicht und es fühlt sich nicht gut an, sondern wirklich hinzuschauen und der auch mal zuzuhören, wirklich zu hören, wovor willst du mich denn gerade warnen, wovor möchtest du mich schützen, worauf weist du mich gerade hin, und dann das eben anzunehmen, loszulassen und dann eben weiterzuarbeiten.
Ganz genau. Wir haben ja drei Teile in unserem Körper sozusagen, die uns leiten. Das ist der Kopf, das ist das Herz und das ist das Bauchgefühl. Und die sind alle in ihrem jeweiligen Job super. Wir lassen sie nur ihren Job meistens nicht ungestört machen, weil wir viel zu oft das Gehirn einschalten für Sachen, wo es nicht für gemacht ist. Ja. Und das ist so ein bisschen, wenn ich den Klempner rufe, damit er mein Auto repariert, das funktioniert nicht. Und so ist das halt auch, dass wir immer wieder uns auf den Kopf verlassen und glauben, der ist der Wichtigste, der kann seine Arbeit aber nur machen, wenn er die Unterstützung von Herz und Bauch hat.
Ja, absolut.
Und deswegen muss man manchmal fühlen. Man kann sich aus jeder Situation rauscoachen. Das kann ich innerhalb von 3 Minuten, kann ich dich aus jedem Gefühl rauscoachen. Das ist aber nicht der Sinn der Sache. Ja. Sondern diese Coaching-Tools für den Kopf gehen nur in Verbindung mit dem Gefühl und mit dem Herzen.
Ja. Und ich glaube auch, ja, was wir eben gesagt haben, es macht halt Sinn, dass die Gefühle da sind. Es bringt eben gar nichts, diese zu übergehen oder so, sondern in dem Moment, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt, wenn du wirklich dich reinfühlst in das Gefühl, dann geht es ja automatisch weg. Es will ja einfach nur wahrgenommen werden.
Genau.
Das ist es ja. Ja, absolut, absolut. Cool. Okay, weiter geht's.
Ja, das nächste ist die Liebe. Also die ist natürlich die wichtigste Säule einer Beziehung. Egal welche, wir haben die romantische, platonische und Mutterliebe und sonst was und natürlich das große Ich liebe dich, was wir ja für Beziehungen mit unseren Partnern reservieren. Aber in der Beziehung zu uns selbst lassen wir diese Liebe halt gerne außen vor. Also ich kenne kaum jemanden, der sich irgendwie täglich sagt, ich liebe dich. Und es ist auch interessant, dass wenn ich das mal beim Vortrag oder so sage, einfach den Satz, ich liebe mich, wie ich merke, wie die Zuschauer so ein bisschen zusammenzucken und man sofort spürt, da ist dieses, wofür hält die sich denn? Ist sie denn perfekt? Die hat doch bestimmt auch Macken. Das Interessante ist, an unserem Partner erwarten wir, dass der Macken hat und nicht perfekt ist. Und wir sagen trotzdem, wir lieben ihn. Aber für uns selber haben wir halt einfach das Gefühl, wir müssten immer erst perfekt sein, bevor wir uns lieben könnten. Und so funktioniert es natürlich nicht. Ja, wir müssen uns erst lieben und dann werden wir hoffentlich niemals perfekt werden. Ja. Und noch schwerer ist es natürlich zu sagen, ich liebe mein Geld. Oder ich liebe Geld. Also
obwohl ich da fast glaube, also jedenfalls war das bei mir in meinem Leben so, dass in dem Moment, wo ich angefangen habe, wirklich mich so anzunehmen, wie ich bin und ja, diese Selbstliebe auch so zu zelebrieren oder das auch so zu genießen, in dem Moment hat sich automatisch, haben sich auch meine Finanzen verändert.
Ganz genau.
Weil in dem Moment, wo ich eben meinen Wert erkannt habe und eben auch das, was ich beitragen kann und so in meine Kraft gekommen bin, in dem Moment habe ich dann eben auch erkannt, also dass es auch total legitim ist, wirklich für den Wert, den man schafft, auch als Gegenwert Geld zu verdienen.
Ja, das ist, weil Geld ist ja nur eine Energie, die wir austauschen. Also ich, ne, meine Arbeit gegen dein Geld.
Ja.
So, genau. Zum Beispiel. Und wenn ich mich nicht wertschätze und nicht liebe, dann kann ich auch das Geld nicht lieben, was kommt. Ja. Weil es halt mit meiner, der Austausch für meine Arbeit ist.
Ja.
Und deswegen, ich arbeite ganz viel mit meinen Klienten an diesem Thema Selbstliebe und Selbstwert. Und dann ändert sich tatsächlich automatisch was an den Finanzen.
Ja, absolut.
Das geht gar nicht anders. Aber
vor
es funktioniert halt nicht, die Finanzen zu ändern und sich selber weiterhin nicht zu mögen.
Ja, das stimmt. Und was ich auch irgendwie interessanterweise in meinem Leben festgestellt habe, ist in dem Moment, wo man mit sich selber im Reinen ist, also man ist wahrscheinlich nie wirklich 100%, man hat ja immer irgendwas, wo man noch dran arbeitet, aber in dem Moment, wo man so gute 80-90% erreicht hat, sage ich jetzt mal, von so einer absoluten Zufriedenheit mit sich selbst und so einer Annahme von allem, wie man eben ist, in dem Moment schafft man so viel Platz in seinem Kopf und in seinem ganzen Sein, sich eben auch mit all den anderen Themen auseinanderzusetzen. Also das war bei mir wirklich so interessant. Ich hatte halt lange so zwischen, weiß nicht, 14 bis, ich sage jetzt mal so 23, 24, wenn man eben so viele Themen mit sich selbst hat, dass man irgendwie immer darüber denkt, Gott, was könnten die anderen jetzt über einen denken und wie kriegt man das eigentlich alles irgendwie hin? Man ist so viel mit sich selbst beschäftigt, dass du überhaupt gar keine Zeit hast, wirklich mal darüber nachzudenken, okay, wie will ich eigentlich Geld verdienen und sich so im Großen und Ganzen mal wirklich um die anderen großen Themen zu kümmern, weil man die ganze Zeit so mit sich beschäftigt ist. Mhm. Und in dem Moment, wo man das für sich eben mal aufgelöst hat, entsteht so viel Raum, so die nächsten größeren Themen anzugehen.
Ja.
Also ich sage immer, es ist so ein bisschen, als würde man so von dritte Weltprobleme, also so wirklich so, bin ich okay, so wie ich bin, ja, hin zu erste Weltprobleme. Okay, wie baue ich mein Business auf? Wie kann ich wirklich irgendwie Mehrwert schaffen? Wie kann ich anderen Menschen dienen? Wie kann ich irgendwie eine super geile Charity-Sache machen? Also das sind dann wirklich so, wo du ja dann neue Probleme in Anführungszeichen bekommst. So, wie kannst du jetzt überhaupt dich einsetzen, ne, für irgendwas. Und das fand ich auch so interessant in meinem Leben, diesen Wandel.
Bei mir war es quasi umgekehrt. Ich war als Kind und Teenager, hatte ich immer Geld und ich wusste immer, wenn ich Geld brauche, ich verdiene das, ich habe damit kein Problem. Ich war aber auch jemand, mich hat wirklich diese ganzen, bin ich hip, bin ich dies, bin ich jenes, das hat mich nicht sonderlich interessiert.
Mhm.
Und ich wusste immer, was ich will. Und wenn ich dann irgendein Ziel hatte, bin ich da drauf zu und dann hatte ich halt auch mal das Geld dazu verdient mit Babysitten oder sonst was. Und bei mir ging es dann im Erwachsenenleben, als ich wirklich Geld verdient habe, da ging es auf einmal los, dass dieses, und dann natürlich auch in der Werbebranche arbeiten und so weiter und so fort, ne, wo dann dieses, bin ich wirklich gut genug? Warte mal, ich bin doch noch so jung, kann ich das wirklich machen?
Mhm.
Und da gingen die Zweifel los und schwupp ging es mit meinem Geld bergab. Das Schöne ist, in dem Moment, wo wir wieder anfangen, uns selber zu mögen oder gar zu lieben, wird diese Verbindung, die wir unterbewusst haben zwischen mein Wert ist das Geld, wird quasi wesentlich schwächer und es ist uns nicht mehr, wir fühlen uns nicht mehr so definiert über das Geld.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich nämlich nicht mehr darüber definiere, wie mein Kontostand gerade aussieht, entspannt sich die Beziehung auch wiederum und das Geld fließt leichter. Also ist es immer, wenn ich den Druck rausnehme und Entspannung reinbringe, funktioniert es einfach alles besser. Und das ist was ich mit meinen Klienten ganz oft mache. Die sitzen dann vor mir und sagen, ich arbeite immer so hart. Und wie hat das bisher funktioniert? Naja, gar nicht. Wie wär's mal den leichten Weg gehen?
Ja.
Geh mal zu dem, was sich leicht anfühlt. Hör mal auf, hart zu arbeiten.
Ja. Es darf auch leicht sein.
Ja. Genau.
Ja, absolut. Ja, super interessant. Und was ich gerade auch noch mal so faszinierend fand, dass es ja auch hier einfach, es geht immer um das Thema Bewertung. Ne? Wie bewerte ich die Dinge? Also ich bewerte mich über meinen Kontostand. Und ja. Das sind ja auch so Sachen, das ist ja auch eine Entscheidung. Und das Schöne ist ja, das kann man auch wieder verändern, indem man eben zuerst mal Bewusstsein schafft. Ist ja interessant, ich mache meinen Wert davon abhängig, wie viel Geld auf meinem Konto ist. Ja. Wäre es nicht viel besser, sozusagen erstmal meinen Wert darüber zu definieren, wer ich bin, und dann darüber meinen Kontostand zu definieren?
Ja, das ist genau der richtige Weg. Ja. Ja. Nee, und wir sehen, es gibt Leute, die haben irgendwie Millionen Schulden. Also ich weiß, nun ist er ja endgültig unsympathisch, aber Mr. Trump hatte das mal gesagt. Er ist mal irgendwann, als er seine große Pleite hingelegt hat, ging er über die Straße und sah einen Obdachlosen und dachte, oh, der Kerl hat es eigentlich besser als ich, weil der hat nichts. Ich habe minus x Milliarden. Ja. So. Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass Herr Trump ein besseres Gefühl für sich hatte und eine andere Selbstliebe und sich halt nicht von seinen Schulden hat definieren lassen in dem Moment. Ja. Und zumindest das kann man sich von ihm ein bisschen abgucken. Immer noch
alles andere besser nicht. ja, super. Okay, cool. Was ist die nächste Säule?
Die nächste Säule ist Aufmerksamkeit. Also, ich finde mal, Aufmerksamkeit ist irgendwie das einfachste und zugleich das schwerste Werkzeug in unseren Beziehungskisten, weil es eigentlich leicht ist, aufmerksam zu sein und dann schnell zu erkennen, wann etwas nicht mehr richtig läuft oder anfängt, sich zu verändern. Und damit haben wir, wenn wir aufmerksam sind, die Zeit, eine andere Richtung einzuschlagen. Aber ich finde sie gleichzeitig so schwer, weil wir so selten aufmerksam sind. Also ich weiß, wenn zum Beispiel mein Konto 100 Euro Miese hat, kümmere mich halt um mein Geld und bin aufmerksam und sehe das, dann kann ich in dem Moment relativ schnell da wieder rauskommen. Kann was tun, um aus dieser Situation rauszukommen. Wenn ich aber nicht aufmerksam bin, wenn ich meine Augen vor diesen Sachen verschließe und mich nicht drum kümmere, dann bin ich auf einmal bei 2.500 oder 3.000 Euro in Miese und dann dauert es Monate, bis ich da rausgekommen bin. Und das Gleiche gilt für unseren Körper. Also ich bin super da drin, Anzeichen meines Körpers vollkommen zu ignorieren, dass ich überarbeitet bin oder krank werde oder sonst irgendwas. Und dann, das Schlimmste war halt mal vor 2 Jahren, wo ich dann wirklich so einen Breakdown hatte, dass ich 2 Monate eigentlich nicht wirklich handlungsfähig war. Und dann mit allen möglichen Akupunktur und Ernährungsumstellung und weiß ich nicht was, versucht habe, mich wieder auf die Beine zu kriegen. Wäre ich früher aufmerksam gewesen, was mein Körper mir sagen will, hätte ich vielleicht mal 2 Wochen Urlaub gemacht und es wäre alles wieder gut gewesen.
Ja, wir brauchen halt manchmal den großen Knall, ne, bevor man das dann realisiert. Und das ist ja bei Geld, Gesundheit, Partnerschaft, ist ja bei allem immer, dass man denkt, na, es wird, und dann eigentlich weiß man, nee. Aber
genau, also man denkt, wenn ich abwarte, dann klärt sich das. Aber was soll sich denn klären? Also wenn ich nichts tue, kann sich auch nichts verändern. Ja,
absolut.
Und deswegen merke ich, dass das immer das mit das Schwerste ist früher für mich und heute auch noch für meine Kunden, wirklich zu sagen, okay, ich traue mich, aufmerksam zu sein und ich traue mich zu gucken, was passiert denn hier. Ja. Und das Schöne ist, dass wir ja alle wissen, dass wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf richten, das wächst, das wird mehr. Auch da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, wir können uns jeden Tag entscheiden, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit. Und ich kann bei meinem Partner immer nur gucken, was mich an dem nervt, oder ich kann gucken, was ich an ihm liebe. Ich kann an mir immer nur die Makel sehen, den dicken Hintern und die, weiß ich nicht, die laute Lache und alles. Oder ich kann die Sachen an mir sehen, die ich mag, irgendwie meine Augen und das schnell tippen kann und keine Ahnung was.
Ja, klar.
Und genauso ist es halt auch beim Geld, wenn ich mich immer nur darauf konzentriere und immer nur denke, es reicht nicht, es ist nie genug, ich habe nichts und ich kann mir das nicht leisten und so, dann wird das auch weiterhin meine Realität sein.
Klar, absolut. Das ist ja auch dieses Interessante, dass die meisten ja wirklich immer denken so, ich kann mir das nicht leisten, ich hätte es gerne, ich kann mir es nicht leisten. Das ist ja dann auch so, das ist ja schon so ein Statement, was es unmöglich macht, da eine Lösung drin zu finden, anstatt sich eben zu fragen, okay, was müsste ich denn tun, um es mir leisten zu können? Ne? Wie kann ich es mir leisten? Also da eben auch den Fokus von der Frage zu verändern und da den Raum aufzumachen von der Aufmerksamkeit, wo sie dann eben hinfließt. Was könnte ich tun, damit ich es kaufen kann, damit ich es besitzen kann?
Ganz genau. Und das ist das Schöne an unserem Gehirn, dass ist ja immer bereit, unsere Fragen zu beantworten. Ja. Aber es nimmt unsere Fragen halt sehr, sehr wörtlich.
Ja.
Und wenn ich sage, wieso kann ich mir denn nie was leisten, dann erzählt mir mein Gehirn alle Gründe, warum ich mir nie was leisten kann.
Absolut.
Aber wie du eben sagtest, wenn ich halt umstelle und sage, wie könnte ich mir das leisten, dann liegt es genauso los.
Ja, und findet Lösungen.
Findet tausende von Lösungen, ja. Von denen vielleicht 99 total unsinnig sind, aber es ist egal. Es geht erstmal darum, den Raum für Möglichkeiten zu schaffen.
Ich habe letztens auch so einen coolen Artikel gelesen, und zwar war der von einem Mädchen, die vor mehreren Jahren eben auch Finanzprobleme hatte und sich dann hingesetzt hat und sich 30 Wege aufgeschrieben hat, wie sie jetzt Geld verdienen könnte. Mhm. Alles Mögliche. Sie hat einfach gesammelt, von bis, also wirklich von bis. Und dann hat sie, irgendwie konnte sie total gut so kleine Drachen zeichnen, also irgendwie mit so einer speziellen Technik, und hat die dann auf so einer Online-Plattform hochgeladen, also kleine Bildchen in so kleinen Bilderrahmen, die man sich dann kaufen konnte. Und hat daraus wirklich ein richtig krasses Business aufgebaut. Und irgendwann, dann vor 3 Jahren, hat so eine Firma diese Bilder eben auch gesehen und hat sie gefragt, ob sie sozusagen das so als Patent, so diese wie sie diese Drachen mal halt der Firma verkaufen würde, und hat dafür irgendwie 20.000 Euro bekommen. Und das war eben für mich so eine faszinierende Geschichte, dieses, wie kann ich es mir denn leisten? Ja, setz dich wirklich einfach mal hin, schreib dir 30 Wege auf, 30 Optionen, womit du jetzt gerade Geld verdienen könntest, und man ist überrascht, womit man alles Geld verdienen kann, weil man denkt ja so oft auch so beschränkt, ne?
Also ja,
dieses,
ja.
Vielleicht, du kennst ja bestimmt auch das Buch Rich Dad, Poor Dad. Und da ist es ja auch so interessant, dass er ja auch so unterschiedliche Einkommenswege dann unterscheidet. Ne? Also dieses typische Angestellte sein, wo du eben jeden Monat dein Gehalt auf dein Konto bekommst, aber es wird halt wahrscheinlich nie mehr sein als das, was du erwartest. Und dann eben letztlich Unternehmer zu sein. Also es ist ja dann nicht nur frei Angestellter zu sein oder selbstständig, sondern wirklich Unternehmer zu sein und dann einfach mal zu schauen, okay, was gibt es eigentlich für Wege, damit Geld zu mir fließen kann? Und da gibt es ja letztlich unendlich viele Wege.
Und das Schöne ist auch, wenn ich wirklich mal ganz meinen Kopf aufmache und sage, ich lasse alles zu, dann kann ich das halt auch nutzen, um meinen eigenen ethischen Kompass quasi so ein bisschen zu sehen. Weil ich könnte mich jetzt auch jeden Abend hier in Hamburg an die Süderstraße stellen und versuchen, Geld zu verdienen mit den Truckern, die vorbeikommen. Das ist einfach ein neutraler Weg, Geld zu verdienen. Es ist aber einer, den ich persönlich nicht einschlagen wollte.
Ja.
Genauso wie ich nicht unbedingt Drogen handeln möchte oder mit Waffen handeln oder solche Sachen. Ich kann diese Sachen aber einfach alle mal aufschreiben, um zu sehen, wow, es gibt Wege, was ist mir wichtig, wie wichtig ist mir, dass das Geld kommt?
Ja.
Was bin ich bereit dafür zu tun? Und da zu sehen, wow, es ist einfach, ich komme aus dieser Opferrolle raus und weiß, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die ich aber gar nicht machen möchte, weil ich ein anderer Mensch bin.
Ja.
Und das füttert wieder mehr die Selbstliebe zu sehen, okay, das sind alles Wege, das möchte ich gar nicht. Ich könnte auch alte Omas auf der Straße überfallen. Nee, will ich aber gar nicht. Und deswegen wirklich einfach mal alles, was einem einfällt. Und so absurd es auch sein mag.
Ist und dann vielleicht auch mal ganz lustig.
Ja, weil es gibt viele Jobs, die würde man halt einfach nicht machen wollen.
Ja,
da ist das Geld nicht wichtig genug. Da ist es zu teuer verdient sozusagen.
Und da, ja, das dann eben mit diesem eigenen Wertekompass, ne, so mit dem inneren Kompass, den Werten einfach mal zu schauen, was ist denn da im Einklang? Weil ich glaube, das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass so die Werte da nicht gegeneinander laufen, sondern miteinander.
Ja, und dass man auch von diesem Gedanken sich mal löst, dass egal wie, Geld ist immer gut, wenn es zu mir kommt. Das stimmt halt einfach nicht. Wenn es gegen meine Werte verstößt, fühlt es sich nicht gut an und dann ist das kein gutes Geld für mich.
Ja.
Das mag für eine andere Person ganz anders sein, aber für sich selber feststellen, oh, es ist nicht egal, welches Geld kommt. Es ist mir nicht egal, sondern da bin ich viel, es ist mir auch nicht egal, mit welchem Partner ich zusammenlebe, sondern ich habe gewisse Grundsätze.
Ja.
Und da wieder Selbstbewusstsein rauszuziehen, dass man sagt, oh, wow, es ist mir wichtig, woher das Geld kommt.
Ja.
Und dann kann ich halt auch wieder mehr Wert für mich empfinden, weil ich weiß, wofür ich bereit bin, mich und meine Arbeit einzusetzen.
Ja, cool.
Das ist eigentlich quasi gerade eine sehr gute Überleitung zu der vorletzten Säule, dem T für Tuchfühlung oder Touch. Mit sich selber in Touch zu bleiben sozusagen, sich immer mal wieder zu fragen, wie stehe ich zu welchen Sachen, wie geht es mir damit, wie fühle ich mich dabei. Also wir wissen ja alle, dass Berührung jetzt tatsächlich von unserer Haut und Umarmung und sowas, dass die lebenswichtig sind für uns und dass Babys, die das nicht bekommen, halt nicht zu gesunden Erwachsenen heranwachsen können. Und auch in der Beziehung, also wenn ich meinen Partner nicht anfassen mag, dann wird das sehr wahrscheinlich keine besonders erfüllende Beziehung werden. Ja. Dass ich mich körperlich irgendwie zurückgewiesen fühle. Und so ist es halt mit uns auch. Wir müssen lernen, mit unserem Körper äußeren auf Tuchfühlung zu gehen und uns damit wieder wohlzufühlen und wie gesagt nicht immer schnell über die Oberschenkel huschen beim Eincremen, weil man denkt, oh, die Zellulite will ich gar nicht anfassen, sondern sich mal die Zeit nehmen und auch da wieder aufmerksam sein, wie fühlt sich mein Körper wo an. Vielleicht fühlt sich was ganz anders an, als es aussieht. Ne? Vielleicht fühlt sich der weiche Bauch ganz schön an, auch wenn man im Spiegel denkt, oh, der könnte ein bisschen dünner sein. Und dann halt diese innere Tuchfühlung aufnehmen und ab und zu mal innezuhalten am Tag und zu sagen, wie fühle ich mich gerade? Was hat sich in den letzten Tagen, Wochen oder Monaten oder Jahren in meinem Leben verändert? Bin ich noch auf dem Weg, wo ich eigentlich hin will oder spule ich alte Programme ab? Mhm. Und da auch das, was wir eben schon hatten, wenn ich Entscheidungen treffen muss, fühlt sich das leicht oder schwer an und dann mal eine Zeit lang mit dem Leichten zu gehen.
Ja.
Einfach mal zu gucken, was fühlt sich leicht an. Und genauso wichtig ist es halt dann, um wieder auf das Ursprungsthema zu kommen, mit unserem Geld mal wieder auf Tuchfühlung zu gehen, weil wir so viel mit EC-Karte, Kreditkarte, Lastschrift, Online-Banking bezahlen, dass das Geld teilweise gar keine wirkliche Möglichkeit hat, in unser Leben reinzukommen. Also ich hatte, wie gesagt, meine Klientin, die mochte kein Bargeld anfassen und die hat halt immer behauptet, Geld wäre wie eine Freundin, die immer sagt, ich komme vorbei und kommt dann doch nicht. Und wir haben dann aber festgestellt, nee, sie hat halt einfach diesen Türsteher im Sinne von EC-Karten, Kreditkarten, Online-Banking unten vor ihrer Wohnungstür stehen, der immer, wenn das Geld vorbeikam, gesagt hat, du kommst hier nicht rein. Mhm. Und der habe ich halt die Aufgabe gegeben, mal eine Woche lang 10-Euro-Schein mit sich zu tragen, nachts am Bett liegend auf dem Nachttisch, mit ins Bad morgens, immer irgendwo in der Hosen- oder Jackentasche und sich einfach mal dran zu gewöhnen, Geld anzufassen, ohne es auszugeben. Und diese Übung, sie hat die dann noch eine Woche weitergemacht und dann musste sie den Geldschein ausgeben und hat dann gesagt, oh, ich fühlte mich auf einmal ganz komisch. Und ich glaube, sie trägt den immer noch mit sich, das ist jetzt ein Jahr her. Aber es hat sich dadurch bei ihr ganz, ganz viel geändert, dass ihr diese Angst vor dem Geld anfassen und in ihrem Leben haben, wurde ihr dadurch genommen. Und sie hat quasi so eine gewisse Liebe für diesen Geldschein entwickelt. Mhm. Und damit auch wieder mehr Liebe für sich und für ihre Arbeit. Und die hat halt aus ihrem Nebenjob ein großartiges, kleines Unternehmen gemacht, womit sie sich jetzt immer ihre Urlaube nebenbei im Jahr verdient und was sie vorher halt einfach für mehr oder weniger gar kein Geld nebenbei gemacht hat.
Sehr cool, ja. Ich habe auch letztens, das fand ich auch so cool, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat, aber das war jemand, der jeden 5-Euro-Schein, der irgendwie zu ihm kam, also als Wechselgeld oder wie auch immer, die nie ausgegeben hat, sondern einfach alle 5-Euro-Scheine, die immer kommen, gesammelt hat. Und dann am Ende des Jahres hast du halt da schon mal einen Riesenbatzen Geld, weil das sammelt sich ja schnell an, so 5-Euro-Scheine. Und damit vielleicht auch so ein bisschen in Berührung zu gehen, ne? Das macht ja auch schon was mit einem.
Ja, und auch mal, also ich habe das mit meinem Mann immer gemacht, wir haben unser Kleingeld immer gesammelt.
Ja.
Und einmal im Jahr zur Bank gebracht. Und das waren immer so zwischen 800 und 1500 Euro, die uns im Jahr gar nicht gefehlt haben, aber dann für den Urlaub irgendwie ganz toll waren.
Ja.
Und was ich halt auch feststelle, ist, dass wenn wir gerade größere Summen mal mit Bargeld bezahlen, überlegen wir uns das zweimal, ob wir das, was wir dafür kaufen wollen, wirklich haben wollen.
Ja.
Wenn ich die Karte über den Tisch schiebe, alles okay, aber wenn ich dann auf einmal wirklich mich von diesem Geld trennen muss, was ich erspart oder erarbeitet habe, fällt es mir oft wesentlich schwerer und da auch wieder zu sagen, will ich eigentlich das Geld, will ich diese Sache wirklich haben?
Ja.
Und warum will ich sie haben? Und da wieder die mit der Aufmerksamkeit und der Tuchfühlung sozusagen zu arbeiten und zu sagen, vielleicht schlafe ich noch mal eine Nacht drüber. Und wenn ich es am nächsten Tag immer noch haben will, dann kaufe ich es.
Ja. Cool. Okay.
Und, ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Punkt, und das ist Experimentieren. Hm. Ich finde es ganz wichtig, also, oder mir ist es wichtig, mir und meinen Klienten den Spaß am Geld und am Leben zu vermitteln. Ich möchte, dass diese Schwere aus dem Thema rauskommt. Und deswegen meine ich mit Experimentieren jetzt nicht, man soll irgendwie sinnlos in den Aktienmarkt investieren oder beim Roulette alles auf Schwarz setzen und gucken, was passiert, sondern in der gesamten Beziehung zum Geld experimentieren, ob das darum geht, welche Arbeitszeiten, wann arbeite ich am besten, betrifft natürlich Freiberufler, gibt es Zeiten, zu denen ich vielleicht ganz toll arbeite und andere Zeiten, wo es mir schwerer fällt, und was passiert, wenn ich meine Arbeitszeiten verändere, oder was passiert, wenn ich einfach mal glaube, dass Geld was Tolles ist und nicht was Schweres ist, oder wenn ich, was wir eben schon mal gesagt hatten, ich sage, ich treffe mal die Entscheidung, die mir leicht fällt.
Ja.
Ich arbeite mal nicht hart, sondern ich arbeite mal leicht, und ich nehme dafür auch genau das Geld, als wenn ich hart arbeiten würde. Und so wie wir halt in unserer Beziehung immer mal wieder experimentieren müssen und mal andere Sachen ausprobieren, damit wir nicht in Routine erstarren, müssen wir halt mit uns selber immer mal wieder experimentieren und mal neue Seiten an uns ausprobieren. Sei das durch einen neuen Lippenstift oder durch ein neues Hobby oder dadurch, dass man, ich hatte das zum Beispiel mal vor ein paar Jahren, ich war immer der Meinung, ich bin schüchtern. Das haben mir auch immer alle gesagt. Und dann war ich auf irgendeiner Veranstaltung und wusste, dass da ein Fotograf ist, mit dem ich was absprechen sollte. Ich wusste aber nicht, wer das ist. Ich wusste nur, der ist Spanier. Und dann sah ich irgendwo einen Fotografen mit dunklen Haaren und dachte, könnte das sein. Und bin halt einfach hingegangen und habe gedacht, nee, weißt du was, ich bin gar nicht schüchtern. Ich gehe da jetzt hin und spreche ihn an. Und dann bin ich hin, habe ihn angesprochen, gefragt, ob er derjenige ist. War er auch. Dann haben wir kurz geplaudert, haben alles geklärt. Und ich bin zurückgegangen und habe gedacht, cool, ich bin tatsächlich nicht schüchtern. Ich habe das die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt. Bin ich aber gar nicht, muss ich gar nicht mehr sein. Das war sehr schön, einfach mal seine eigenen Sachen auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, bin ich das noch? Und wenn ich es noch bin, will ich das weiter sein.
Cool. Ja, experimentieren auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch so wichtig, um so diese alteingesessenen Glaubenssätze und Überzeugungen, die man eben über sich selber hat, einfach mal zu durchbrechen. Und weil wir schauen ja immer durch diese Brille von unseren Überzeugungen und erschaffen uns dadurch ja immer wieder dieselbe Realität. Und dann wirklich einfach mal sagen, das ist ja auch so ein bisschen dieses Fake it till you make it. Ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich nicht schüchtern wäre. Und gehe jetzt einfach mal hin, mache dadurch eine neue Erfahrung. Und dadurch verändert sich dann automatisch auch diese Überzeugung über sich selbst.
Ganz genau. Und das halt auch aufs Geld übertragen. Wie gesagt, vielleicht einfach mal mit Bargeld zahlen anstatt mit Karte.
Ja.
Oder Geld, wie du eben gesagt hast, mit dem 5-Euro-Schein oder mit dem Kleingeld, einfach vielleicht mal einen Monat nur das Kleingeld sammeln und gucken, was dabei passiert oder was dabei herauskommt. Und sich, ja, diese auch da die Leichtigkeit mal zu suchen in dem, was ich im Umgang mit Geld machen kann.
Ja, absolut. Voll schön. Und ich habe jetzt noch mal eine Frage. Wenn jetzt hier gerade jemand zuhört und angenommen, die Person hat jetzt irgendwie 2000 Euro Schulden und hat das jetzt dieses Interview gehört und denkt sich so, ja, es klingt ja alles irgendwie gut und ich soll jetzt Geld lieben. Was würdest du sagen, sind so die ersten Schritte, wenn es darum geht, wirklich so aus so einem, ich sage jetzt mal, so einem Geldtief rauszukommen?
Also als erstes würde ich sagen, schreib dir mal einen Monat lang jeder bezahlt, also alles, was du bezahlst, also wo du Geld ausgibst oder auch wo du Geld einnimmst, das ist ganz wichtig, das nicht zu vergessen, auch Einnahmen sind mit Gefühlen belastet. Schreib dir einfach mal auf, wie du dich bei jeder einzelnen Transaktion fühlst. Und guck dir dann an, bei welchen Sachen fühlst du dich schlecht und bei welchen Sachen fühlst du dich gut.
Okay.
Und was kannst du tun, um die schlechten Sachen in Zukunft nicht mehr zu machen? Also das kann sein, wenn ich mich über meine Stromrechnung ärgere, dann kann ich nicht viel dagegen unternehmen, außer mir eine neue Geschichte dazu auszudenken. anstatt mich halt über die hohen Strompreise zu ärgern, kann ich mir überlegen, na gut, aber dafür kann ich am Computer sitzen, ich kann backen, kochen, waschen, habe eine warme Wohnung, all solche Sachen.
Also da auch wieder dankbar zu sein, ne?
Genau, Dankbarkeit ist immer ein sehr großer Trick ein großer Helfer, um eine neue Perspektive einzunehmen. Das Interessante ist, wenn man das 4 Wochen lang macht, fallen die Sachen automatisch nach einer Zeit weg, für die man Geld ausgibt, wo man sich nicht gut fühlt. Weil oft geben wir Geld aus, also wir fühlen uns nicht gut und geben Geld aus, um uns besser zu fühlen.
Ja.
Und diese Sachen fallen weg, wenn ich das wirklich regelmäßig 4 Wochen, 6 Wochen mache, weil ich mir auf einmal wieder bewusst bin. Ich bin aufmerksam und ich weiß auf einmal, warum sollte ich denn jetzt diesen Nagellack nicht besser fühlen.
Ja. Also, ich finde, das ist auch was man jetzt sozusagen sozialkritisch, finde ich das in unserem System sehr interessant, dass man schon den Eindruck erwecken, also bekommen könnte, dass man ja auch so ein bisschen dahin erzogen wird, dass es einem tendenziell nicht gut gehen soll und du konsumierst, damit es dir dann wieder besser geht.
Genau.
Und da sich eben auch so ein bisschen bewusst darüber zu werden, es geht mir total gut und ich brauche jetzt nicht unbedingt dieses neue Paar Schuhe oder das Kleid oder den neuen Laptop oder was auch immer, um meinen Selbstwert dadurch zu fördern. Also
um unangenehme Gefühle wegzudrücken. Ja. Und eins, was ganz häufig vorkommt, ist Langeweile. Es wird ganz viel aus Langeweile gekauft. Okay. Ich gehe durch die Stadt, habe irgendwie noch eine Viertelstunde Zeit, dann gucke ich doch nochmal in diesen Laden. Anstatt einfach nur Schaufenster bummeln zu gehen, denken wir, ach, und dann kaufe ich mir noch schnell was.
Ja, oder eben auch wirklich zu schauen, okay, was könnte ich denn stattdessen machen, wenn mir langweilig ist, ne?
Genau.
Also, oder sich auch zu fragen, woher kommt denn die Langeweile? Also da wirklich vielleicht mehr und mehr an den Kern der Dinge zu gehen.
Genau, und die einfach vielleicht auch mal aussitzen und gucken, was passiert, wenn ich die mal ertrage.
Ja.
Okay, weil dann lerne ich wieder was Neues über mich.
Ja, absolut. Absolut. Das heißt, der erste Schritt, würdest du sagen, wenn man jetzt wirklich so im Minus ist oder sagt, okay, ich fühle mich gerade nicht wohl mit meinen Finanzen, einen Monat lang einfach mal aufzuschreiben, meine Einnahmen, meine Ausnahmen und zu schauen, wie fühle ich mich dabei.
Ganz genau.
Okay, alles klar. Also so ein Bewusstsein auch für sich zu entwickeln und für das Geld, ne?
Ja.
Cool. Ach, das ist so interessant. Ich finde, mich fasziniert dieses Thema Geld ja so sehr. Ich finde, das ist so ein unfassbar spannendes Thema, weil es eben so viel über einen aussagt.
Ja.
Total super. Cool, oh, schön, Yvonne. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu meinen letzten 5 Fragen.
Ja.
Gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest oder ein Buch, was dein Leben verändert hat?
Es gibt ein Buch, was mein Leben verändert hat. Möchtest du eins zum Thema Geld oder möchtest du generell eins?
Du kannst mir auch beide sagen, 2 sind auch nicht schlimm.
Also das eine, was mein Leben verändert hat, das ist Money Love von Meadow DeVore. Das ist das Buch, was mich damals in diese Richtung gebracht hat, das eigentlich die Grundlagen von allem erklärt, was wir heute besprochen haben, in anderer Weise natürlich, aber das einfach erklärt, wie man wirklich anfangen kann, sein Geld zu lieben. Mhm. Und das Buch, was ich immer wieder raushole und das ich liebe, seitdem es erschienen ist, vor ein paar Jahren, das ist This Is How von Augustine Burroughs. Mhm. Das ist einfach ein Buch über, wie man verschiedene Sachen im Leben meistert. Und das ist so wunderbar geschrieben. Und wenn man seine Geschichte kennt, weiß man, dass er dieses Buch auch schreiben durfte, weil er einfach die Erfahrung hat und das komische Leben um diese Sachen. Es geht darum, wie kann ich glücklich sein? Wie kann ich traurig sein? Wie kann ich jemanden sterben lassen? Wie kann ich mit dem Rauchen aufhören? Also es ist ganz, ganz großartig. Das
klingt nach einem super Buchtipp.
Das ist wunderbar.
This Is How. Das hole ich mir auch direkt auf. Ich höre immer Audible. Ich höre ja die ganze Zeit Hörbücher.
Ja.
Und übrigens auch ein super Tipp. Holt euch Audible und Hörbücher. Und egal, wo ihr seid, in der U-Bahn, auf dem Fahrrad, egal, was ihr gerade macht.
Für Spaziergänge.
Ich höre, seitdem ich Audible habe, ich lese gefühlt pro Woche 3 Bücher, weil ich einfach die ganze Zeit die höre.
Ja, ich auch.
Das war das Beste. Cool. Dankeschön für den Tipp. Und gibt es ein Lebensmotto oder ein Zitat, nach dem du lebst, was dich geprägt hat?
Also keins von außen. Ich hab vor kurzem mal drüber nachgedacht, was ich so sagen würde. Und
Ich glaube, was für mein Leben ausschlaggebend ist, dass ich sage, es ist nicht entscheidend, wie schwer der Weg ist, sondern wie leicht er sich anfühlt. Und da kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Es kann sich auch leicht anfühlen, den schweren Weg zu gehen.
Absolut, absolut.
Da und, auch das Gefühl zu vertrauen, ja.
Ja, und was ich auch so faszinierend finde, meistens wird der schwere Weg leicht und der leichte Weg schwer. Also da auch für sich zu schauen, selbst wenn es am Anfang vielleicht erstmal wehtut, jetzt einen Monat lang seine Sachen aufzuschreiben und das zu beobachten, der Weg wird leichter dadurch.
Ja. Ne? Ja.
Also da, und nur weil es jetzt leichter wäre, genauso weiterzumachen, wie man es die letzten 20 Jahre gemacht hat, wird es wahrscheinlich schwerer werden.
Ja, ganz genau.
Ja. Ach schön, cool. wenn du ein Problem auf der Welt lösen könntest mit so einem Fingerschnipsen, welches Problem wäre das?
Dass die Menschen verstehen, dass wenn es allen gut geht, dass es dann allen gut geht. Dass genug für alle da ist, wenn wir alle einfach daran, ja, alle einfach so leben, dass genug für alle da ist.
Ja, schön. Ist dir irgendwann mal in deiner Karriere oder jetzt auch in deinem Leben, gab es mal so einen Fehler oder irgendwas, so eine wirklich große Schwierigkeit, aus der du aber dann irgendwie wieder rausgekommen bist? Und was hast du daraus für dich gelernt?
Also ich habe einmal im Privatleben eine sehr große Krise gehabt und einmal halt finanziell. Was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich immer einen weiteren Weg sehe, auch wenn ich kurzfristig denke, okay, jetzt sitze ich auf der Straße und alles ist vorbei. Dass ich, wenn ich dann aber weiter darüber nachdenke, wenn, falls das wirklich so kommt, was ich dann machen würde, dass ich immer wieder auf Ideen komme und eigentlich, oder dass ich weiß, ich stehe immer wieder auf und ich mache immer wieder irgendwas.
Ja, also es geht immer weiter, ne?
Aber ja, und dass ich für mein Leben verantwortlich bin.
Ja.
Und nicht, ja, ich bin nie das Opfer in diesen Dingen, sondern es ist immer meine Entscheidung, wie ich damit umgehe. Und ja, meistens, da ich einen sehr hohen Grundoptimismus habe, bin ich relativ schnell wieder auf den Beinen und gucke halt, was ich daraus lernen kann und mache dann weiter.
Cool. Und die letzte Frage, wenn du jetzt dein 10 oder 20 Jahre jüngeres Ich treffen würdest.
Ja.
Und ihr einen Ratschlag geben könntest für die nächsten Jahre, was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
Ich glaube, ich würde ihr sagen, es ist okay, dass andere Leute sich auch mal schlecht fühlen. Du musst dich nicht drum kümmern und musst das nicht auf dich nehmen und glauben, dass du mit Schmerz und schlechten Gefühlen besser umgehen kannst als andere.
Okay.
Du kannst da sein für die Leute, aber du musst das nicht.
Also nicht alle retten wollen immer.
Genau, und nicht auf eigene Kosten retten wollen vor allem.
Okay. Ja, das ist ein guter Ratschlag, ja. Ach, wie schön. Danke, danke, danke für diesen Wahnsinns-Input. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich einfach so eine schöne Perspektive auf Beziehungen, auf Geld, auf sich selbst, das wirklich mal so, ja, mal von der Perspektive aus zu betrachten. Und auch die zusammen, also so diese, das ist ja so ein bisschen Systemtheorie auch, ne? Es hängt halt alles miteinander zusammen und wenn du an der einen Stelle was änderst, dann verändert sich automatisch eben auch was an der anderen Stelle.
Ganz genau.
Ja. Und sag mal, wo kann man dich dieses Jahr noch treffen oder wo findet man dich? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
Also zum einen natürlich über meine Website, yvonnesen.de, wobei das Yvonne mit I am Anfang, sonst landest du in Nirvana.
Ja.
Ich gebe in diesem ersten Halbjahr jetzt noch im Juni, am 26. Juni, einen Workshop in Hamburg, einen Eintagesworkshop, wo es um diese 6 Säulen geht. Da sind auch noch 2-3 Plätzchen frei.
Ach, cool.
Wer da mitmachen möchte von deinen Hörern und mir sagt, dass er über dich kommt, der kriegt auch gerne 20% Rabatt.
Cool.
Darf sich dazu setzen.
Dankeschön.
Die bringen wirklich viel Spaß. Also
das glaube ich.
Ich habe gerade in München wieder einen gemacht und das ist ganz toll. Dann mache ich im September einen in Vermont zusammen mit einem Equine-Coach, was großartig wird. Weil ich mache ja immer in meinen Workshops auch, das heißt ja Money-Coaching für Geist und Körper, das heißt, es werden auch immer Körperübungen aus dem Yoga und Meditation und sowas mitgemacht. Und in Vermont machen wir das dann halt mit Unterstützung der Pferde.
Und dann
mit
werde
Pferden
ich,
macht ihr das?
Ja.
Oh, toll.
Das ja, ist das toll. Das wird super. Und im Herbst, mein Herbstprogramm sozusagen steht noch nicht fest. Da bin ich noch am Location checken. Aber ich werde auf jeden Fall im Herbst in München da wahrscheinlich nochmal sein. Ich will nach Berlin kommen mit meinen Workshops und in Hamburg wird sich ja auch wieder eingeben. Und ansonsten ist es so, wenn 5 Leute zusammenkommen und sagen, komm doch mal nach Duisburg oder nach, weiß ich nicht, Potsdam, dann komme ich.
Also das heißt, wenn jetzt eine von den Hörerinnen oder Hörern gerade sagt so, ey cool, ich will darüber mehr lernen und ich will mal so ein Money-Coaching machen und habe hier noch 4 Freundinnen oder Freunde oder Arbeitskollegen und wir setzen uns mal zusammen, dann können die dich anrufen oder dir eine E-Mail schreiben und dann würdest du da hinkommen und sozusagen so ein Gruppen-Coaching machen.
Ganz genau, dann machen wir ein Gruppen-Coaching oder auch den Workshop den ganzen Tag. Also da können wir dann uns überlegen, was der Schwerpunkt sein soll. Aber da komme ich dann gerne irgendwo hin. Cool. Und im Moment findet ihr meine Kontaktdaten nur unter Impressum auf meiner Seite, weil die gerade im Umbau ist. Also falls die Telefonnummer ist da.
Super. Nee, ihr findet auch alle Infos zu Yvonne und wie ihr Yvonne findet in den Shownotes und könnt die da auf jeden Fall nachlesen und draufklicken und ja, genau. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Input, für die Inspiration, für die Ideen, für die Offenheit zum Thema Geld. Und ich hoffe, dass wir damit gerade auch ja bei vielen Menschen vielleicht auch ein bisschen Offenheit anstoßen konnten und mit dem Thema, dieses Thema anzugehen, weil das Leben ist einfach wirklich, wirklich schöner, wenn man finanziell unabhängig ist und transparent mit Geld.
Ja, und ich danke dir für diesen Raum und für das ist ein tolles Interview und deine super Arbeit.
Danke.
Und ja, nehmt die Liebe mit in eure Beziehung, egal in welche.
Absolut. Ach, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Danke dir, Yvonne.
Ich danke dir.
Okay, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes und ihr könnt euch gerne jetzt auf meiner Website auch das Empowerment-E-Book herunterladen unter www.lauraseiler.com. Und für mehr Inspiration und tägliche Inspiration folgt mir einfach auf Facebook oder auf Instagram @lauraseilercoaching. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir eine fantastische Woche. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel tollen Input aus diesem Interview für dich mitnehmen konntest. Und wenn du Fragen hast, kannst du mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Ich freue mich, von dir zu hören. In diesem Sinne, rock on und Namaste, deine Laura.